Entwicklung besteht hauptsächlich darin, mit Dingen aufzuhören. Weil du erkennst, ach, das ist ja eher eine frühere Logik. Vielleicht brauche ich das nicht mehr. Vielleicht muss ich nicht mehr so dualistisch sein. Vielleicht muss ich nicht mehr immer recht haben. Vielleicht muss ich nicht mehr nur auf mich und meine Vorurteile schauen. Was auch immer so bei dir gerade oder bei dem Individuum gerade ist.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast, zur aktuellen Folge und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäbitz und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Martin Permantier. Im Mai 2023 erscheint Martins neues Buch Haltung erweitern. Ich, wir alle gestalten Transformation. Es erscheint als Nachfolger seines Buches Haltung entscheidet. Als Vorgeschmack auf das neue Buch präsentieren wir eine 6-teilige Podcast-Serie, die mit dieser Folge startet. Zum Einstieg beleuchten wir Inhalte und Perspektiven des ersten Kapitels. Wir sprechen über Sprache, vertikale Entwicklung, das Modell der Haltung sowie die 4 Ebenen, auf denen eine Erweiterung der Haltung stattfinden kann. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit Infos, Tipps, Events, Gruppen und ganz vielen Austauschmöglichkeiten. Wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab. Hallo Martin.
Hallo Maike.
Wir wollen ja hier heute gemeinsam eine Podcast-Serie zu deinem neuen Buch Haltung erweitern beginnen aufzunehmen. Und wir wollen in dieser ersten Folge mal einen Einstieg geben und Inhalte und Perspektiven des ersten Kapitels so ein bisschen beleuchten. Nun ist ja 2019 dein Buch Haltung entscheidet erschienen. Würdest du uns zum Einstieg noch einmal beschreiben, was waren so die Impulse für ein weiteres Buch zum Thema Haltung?
Ja, ein bisschen bist du ja schuld, Maike. Ne? Wir haben ja nach dem Erscheinen des Buches auch den Podcast gestartet, ja, und haben dann gemerkt, wow, diese Themenfelder Selbstentwicklung, Teamentwicklung, Kontext- und Werteentwicklung sind ganz schön breit und dadurch sind unglaublich viele Anregungen auch dazugekommen in den letzten Jahren, sodass man schon sagen kann, ja, das erste Buch war für viele so ein kleiner Augenöffner und dann kamen auch die Fragen, und dann? Und wir hatten auch schon damals ja in dem ersten Buch Kapitel Selbstentwicklung, Teamentwicklung und Organisationsentwicklung. Aber es hat sich doch im Nachgang noch vieles erweitert, konkretisiert und natürlich haben wir ganz viel in der Praxis noch erlebt. Sodass jetzt 4 Jahre später also ganz viele Praxisbeispiele dazugekommen sind, die diese Frage, ja, das Modell ist ja ganz interessant und jetzt, was machen wir damit, viel mehr Antworten hat als noch vor 4 Jahren.
Mhm. Gut, das heißt, einige dieser Antworten von und jetzt finden wir in dem neuen Buch.
Genau, deswegen haben wir es ja auch Transformationsimpulse genannt, was wir gesagt haben, ja gut, diese Entwicklung von Haltung ist nicht so 1:1 steuerbar oder machbar, das ist kein Plan, keine Anleitung und doch kann man Impulse bieten, in denen vielleicht erweiterte Haltung dann erscheinen können. Und unsere Erfahrung damit und die Anregung damit, die haben wir nochmal zusammengefasst.
Mhm. Ja, so viel kann man schon mal spoilern, dass das Buch randvoll ist mit Praxisimpulsen und kleinen Praxistipps und Ideen, die auch jeder für sich und Gruppen dann umsetzen können. Ja, starten wir doch mal so mit vielleicht so ein paar Inhalten aus dem ersten Kapitel, denn ja, gerade das erste Kapitel, ich finde, du beginnst das mit so einem ganz großen Hoffnungsgeber, der Emergenz. Und Emergenz beschreibt die selbstorganisierte Entstehung geordneter Strukturen aus scheinbarer Unordnung. Und das klingt für mich fast so ein bisschen wie so ein kleines Wunder. Was hat denn Emergenz mit einer Erweiterung der Haltung zu tun?
Ja, das ist ja so ein schwieriges Wort und wir haben ja jetzt hier auch die Initiative Emergizer gegründet, von Energizer, dann zu Emergizer. Ja. Mhm. Und da war auch die Diskussion, ja, nehmen wir das Wort Emergenz, das kennt ja keiner. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist wie in den 90ern, da kannte keiner das Wort Nachhaltigkeit, aber ich glaube, wir werden das immer mehr benutzen, weil diese Phänomene von Emergenz in der Gesellschaft sichtbarer werden. Ursprünglich kam es ja so ein bisschen aus den Naturwissenschaften, zum Beispiel kennt man immer diese Analogie von Wasser. Ja, Wasser erwärmt sich linear und dann entstehen bestimmte Eigenschaften linear und dann plapp, passiert ein Effekt und plötzlich ist es gasförmig oder plötzlich friert es. Was ganz anderes entsteht, das heißt, Entwicklungen sind nicht immer linear und das hat man dann irgendwann auch auf die Psychologie übertragen, zu sehen, dass auch das Bewusstsein sich nicht linear entwickelt. Ja, und das drückt sich eben in den Haltungen aus. Wir folgen gewissen Logiken, zum Beispiel, sagen wir, dualistischen, was ist richtig und falsch. Ja, und machen das jahrelang. Ja, das ist richtig, das ist falsch. Ja, erklär mir noch was, das ist richtig, das ist falsch. Und eines Tages merken wir, hey, diese Kategorien von richtig und falsch reichen ja gar nicht aus. Und das ist dann wie so, buff, was ganz anderes passiert. Und plötzlich sehen wir die Grautöne. Und plötzlich deutet sich alles um und die Sinngebungen werden andere. Und sie emergieren. Und man weiß gar nicht genau, wann dieser Punkt erscheint oder wann das passiert. Also wann entfernt sich jemand vom Dualismus und sagt, ah, die Welt hat Grautöne. Ja, und wie lange reicht es aus, dualistisch zu denken? Ja, und dieses Phänomen ist eben in der Psychologie die Emergenz und auch ein Phänomen, was wir beim Haltungserweiterung so beobachten können. Und das hat eben auch mal ein bisschen was damit zu tun, womit ich das letzte oder das erste Buch abgeschlossen habe, dieses Handle ohne zu tun, dieses Paradox, man gibt so eine Art Anleitung von Haltungserweiterung, die ja so karrieristisch wirken kann und sagt dann gleichzeitig, ja, aber machen kannst du es nicht, so nach Anleitung, ja. Aber du kannst dich da so reinbegeben in eine Reflexion und irgendwann kommen so Umdeutungen. Ja, und irgendwann ist es plötzlich anders. Ne? Und du weißt gar nicht, warum ist es jetzt so anders? Ne? Ich erkläre mir jetzt Dinge anders. Oder gesellschaftliche Phänomene sind anders. Manchmal nehme ich das Beispiel, ist vielleicht nicht ganz so sauber, aber um so auch auf soziale Aspekte zu nehmen, wie haben wir eigentlich aufgehört, Krawatten zu tragen? In den seltensten Fällen hat einer gesagt, so, ab morgen keine Krawatten mehr. Sondern irgendwie war das so, es hat totalen Sinn gemacht, eine Krawatte zu tragen. Und irgendwann hast du gedacht, naja, im Team nicht mehr. Ja, okay, bei Kunden, bei der Bank schon und bei Versicherung auch. Ja, und dann, ja, nur wenn ich zum Chef gehe. Ja, und es wurde immer mehr von diesen Umdeutungen in verschiedenen Teilpersönlichkeiten. Und irgendwann hast du gesagt, nee, brauche ich nicht mehr. Vielleicht noch auf einer Beerdigung. Ja, also, und irgendwann macht es keinen Sinn mehr, eine Krawatte zu tragen. Keiner weiß, wann ist das eigentlich passiert, wer hat das eigentlich angeordnet, wie ist das geschehen. Und wir haben in Bezug auf diese Konvention eine andere Haltung entwickelt. Ja, und das ist manchmal so dieses Interessante, dass diese Veränderung der Haltung so ein bisschen im Hintergrund erscheinen und wir sie fast gar nicht merken.
Ich fand das gerade so spannend, dir zuzuhören, weil ich auch in dem Moment, wo du es gesagt hast, so dieses Dinge sind auf einmal anders und auf einmal deute ich Dinge, die mir passieren, anders, sodass dieser Punkt nicht greifbar ist, das finde ich gerade so spannend, dass ich nicht so richtig zurückverfolgen kann, in dem Moment war es anders und wodurch ist es passiert. Na, mega spannend. Wenn wir jetzt gleichzeitig nochmal auf die Ich-Entwicklung schauen, dann beschreibst du, wie wir unser Ich-Empfinden aus Erinnerungen oder Prägungen und inneren Wiederholungen von Begriffen und Sprachbildern erzeugen? Wodurch kann sich denn dann unser Ich-Empfinden verändern und wann passiert das?
Ja, das ist ja auch interessant und ich starte da ja in meinen Erklärungen oder Hinführungen immer mit der Biografie. Mhm. Weil da kennt es jeder. Das heißt, jeder Mensch hat eine Referenzerfahrung, Ach, guck mal, als Vierjähriger habe ich gedacht, die Welt ist so. Ja, als Achtjähriger habe ich gedacht, oder Achtjährige habe ich gedacht, die Welt ist so. Und ich kann nachvollziehen, wie vielleicht gewisse Bilder, die mich damals dominiert haben von Schuld, Scham oder richtig sein, falsch sein, irgendwann ihre innere Macht verloren haben. Ja, und irgendwann nicht mehr sinngebende Bezugspunkte waren. Ja, und mein Ich-Empfinden, also dieses abstrakte Etwas, zu dem ich sage, dann irgendwie sich verändert hat. Ja, und wo ich damals, klar, wenn ich sage, ich habe noch an den Weihnachtsmann geglaubt und das war eine feste Größe und irgendwann habe ich gedacht, nee, das ist Papa oder Opa oder sonst wer, ja, das ist nur das simple Beispiel. Aber es ist ja auch komplexer in dem Sinne, welche Rolle habe ich hier zu spielen, um richtig zu sein? Mhm. Und am Anfang sind es halt die Erwartungen, Prägung des Familienumfelds, sozialen Umfelds, wo ich denke, okay, die sagen mir, was ich tun muss, das tue ich dann und dann bin ich richtig. Und irgendwann merke ich, naja, was die so von mir wollen, passt vielleicht gar nicht zu dem, was ich bin. Ja, und dann komme ich zu neuen Deutungen. Und diesen Vorgang hat ja jeder Mensch irgendeiner Weise in sich gemacht. Ja, und das ist so ein ganz guter Bezugspunkt zu dem, was Jane Löwinger und Susan Cook-Reuter eben als Ich-Entwicklung herausgefunden haben, ja, dass diese Art der Ich-Bildung mit Selbstgeschichten zu tun hat, also damit zu tun hat, wie ich mich in Relation zu den Dingen, die mir so passieren, erzähle. Also wie ich mich mir selber erzähle, ne, und wie diese Selbsterzählung sich auch verändern können und auch, ne, sozusagen rückwärts und vorwärts sich verändern können. Bist du bei Milton Erickson, der dann sagt, es ist nie zu spät für eine schöne Kindheit. Das heißt auch, wie ich mir meine Kindheit erzähle und das Glück oder das Unglück, was mir da geschehen ist, kann sich auch mit der Zeit verändern.
Mhm. Ja, ich merke jetzt gerade, wie das so ein bisschen in mir nachwirkt, dass gerade dieses erste Kapitel für mich so ein ganz selbstreflexives Kapitel war, in dem ich selber nochmal ganz viele Kindheitsstationen rekapituliert habe und ja, das als sehr hilfreich empfunden habe, dann nochmal auf meine eigene Entwicklung zu gucken beim Lesen. Mhm.
Ja, und es ist ja einmal sozusagen die biografische, aber natürlich auch das kulturelle Eingebundensein.
Ja.
Ja, du kannst ja nur die Sprache oder die Dinge deiner Zeit denken, ja, und das, was vorhanden ist, denken. Also du bist da auch so ein bisschen dem ausgesetzt, du kriegst irgendeine Kulturfüllung. So, bitteschön, Gehirn, das kommt jetzt da rein und komm klar. Ja, und das ist extrem unvollständig, wie du dann weißt, jetzt habe ich die Füllung der 60er und 70er bekommen, ja, wo du dir vorstellen kannst, was war da noch nicht drin? Also welche Gedanken musste ich mir selber noch erobern und irgendwie integrieren, die dann natürlich auch mein Ich-Empfinden verändert haben.
Ja, total. Also ich hatte da an der Stelle auch nochmal so diesen, ich würde sagen, relativ bekannten Gedanken, wären du oder ich, also der gleiche Körper an einem komplett anderen Flecken der Erde geboren worden, unser System wäre komplett anders befüllt worden. Und eben auch den Gedanken, ich glaube, du hast so schön geschrieben, dass diese Erstbefüllung sich auch niemand aussucht. Also die passiert. Und das hatte für mich auch ein bisschen wieder was Versöhnliches im Rückblick auf meine Familie, auf ein soziokulturelles Umfeld, was ich auch nicht immer in der Rückschau als förderlich empfunden habe. Und zu wissen, ey, die haben es alle so gut gemacht, wie sie gerade konnten. Und jetzt auch gerade für mich als Mutter schon so ein bisschen zu ahnen, so, boah, wie werden unsere Kinder mal auf uns schauen? Womit werden sie uns da an den Stellen auch konfrontieren, wo wir sagen, vielleicht sagen müssen, wir wussten es nicht besser, wir konnten da noch nicht raus, das war irgendwie noch so. Ja, jetzt haben wir ja gerade über die individuelle Befüllung gesprochen. Wie manifestiert sich denn die Konstruktion von Wirklichkeit im Kollektiv? Also ich stocke gerade so ein bisschen, weil ich merke, das ist gar nicht so richtig trennbar, aber wie passiert sowas im Kollektiv?
Ja, das ist vielleicht auch interessant, dass diese ganze Idee von Ich-Entwicklung und Haltungsentwicklung ja eine linguistische ist. Mhm. Ja, und wie ist man da hingekommen? Jane Löwinger war an sich eine Frau, die sich sehr für Frauen engagiert hat. Die wollte Frauen in Not helfen. Da kam sie ursprünglich her. Und das finde ich ganz interessant, dass sie ja eine der ersten Psychologieprofessorinnen war. in einer Zeit, muss man sich mal vorstellen, die von Freud dominiert war. Und man weiß so, Freuds Vorstellung über die Frau. Ja. Und sie dann, ich glaube, in den 20ern geboren, 40er, 50er musste sie sich durchsetzen. Hochintelligente Frau, bei Erik Erikson gelernt und hat sich durchsetzen müssen, ja, als Frau, um überhaupt ernst genommen zu werden, und hat dann eben bei ihren Forschungen von Frauen in missbräuchlichen Beziehungen gemerkt, dass sie in gewissen Mustern antworten. Also dass da Kulturmuster sozusagen drin sind, wie die auf Gewalt zum Beispiel reagieren. Ja, und das war dann für sie klar, okay, wir sind also auch Gefangene unserer Prägung und der Kultur, aus der wir kommen, ja, je nachdem wie die geprägt ist, Dinge hinzunehmen, zu deuten, auszuhalten, uns Dinge zumuten zu lassen, und dass die Sinngebung sich aber unterscheiden, und sie an der Häufung der Antworten dann erkennen konnte, ach guck mal, zum einen gibt es da verschiedene, ich sag mal, Arten der Sinngebung, und zum anderen folgen die einer gewissen Ordnung, eine nach der anderen. Ja, und das war für sie so das Erkennen, wie eben das Individuum in etwas eingesponnen wird, in eine Sinngebung eingesponnen wird. Ja, und jetzt können wir sagen, ja okay, auch du wirst in eine Sprache eingesponnen, je nachdem, wie du das, dein Erleben sozusagen verarbeiten kannst. Jetzt sind wir in die deutsche Sprache eingesponnen, ja, die hat viel weniger Verben als die englische. Ja, wir haben 70% Substantive, die stehen alle in der Gegend rum, also sehr statische Dinge, die dann in Bezug gesetzt werden, während die englische Sprache viel mehr Verben hat. Ja, also die mehr was Prozesshaftes hat und dadurch auch einen anderen Raum beschreibt. Ja. Und der von Glaserfeld war einer der wichtigsten Forscher zum radikalen Konstruktivismus, ist dreisprachig erzogen worden. Und ihm ist halt irgendwann klar geworden, wenn ich Italienisch rede, bin ich in einem anderen Wirklichkeitsraum, als wenn ich Deutsch rede, als wenn ich Englisch rede. Mhm. Und die deuten die Welt anders, je nachdem, in welchen Raum ich reingehe. Die Italiener leben ein anderes Leben, weil sie eine andere Sprache haben, über die sie sich austauschen. Und die Deutschen leben ein anderes Leben, weil sie sich in dieser Sprache austauschen und da Sinngebung machen, die eben auch von Sprache beeinflusst sind. Und insofern ist es interessant, wie sehr Sprache an der Bewusstseinsbildung beteiligt ist und wie sich auch unser Ich-Bewusstsein durch Sprache in uns abbildet. Ja, und das sind sozusagen die Dinge, die Jane Lovinger so rausgefunden hat und die das wiederum in Bezug setzen zu den Ideen des radikalen Konstruktivismus.
Okay, da waren jetzt Sachen dabei, über die habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, wie viele Verben oder Substantive wir in unserem Sprachraum haben und was das für einen Einfluss auf unser Wirklichkeitserleben und unsere Konstruktion von Wirklichkeit haben könnte. Hast du diese Aussage, die du da gerade getroffen hast, hast du ein Erleben, was du damit verknüpfst oder
müsstest wahrscheinlich Linguisten tiefer befragen, ja, und Susan Kuckreuter war ja Linguist, die ist ja eine der wichtigsten Forscherinnen gewesen und ich glaube, die stecken da tiefer drin, aber du kannst es lass mir mal Humor erklären von jemandem in einer anderen Sprache und dann merkst du so, ach so lacht ihr, kenne ich nicht. Und zum Beispiel ein Freund, der ist Brasilianer, der erklärt mir dann immer, wie die durch Lautverschiebung Witze machen. Ja, weil die so vokalreich ist, die Sprache, veränderst du ein Vokal und was anderes kommt raus und die lachen sich drüber tot. Und dann merkst du, ach nee, die deutsche Sprache ist da irgendwie anders. Ne? Und auf der anderen Seite können wir Sprachbilder machen. Ja, also wir haben ganz bildreiche Wörter, ne? Vorstellung, etwas, was ich vor mir hinstelle. Das steht dann da so, eine Verantwortung, etwas, wo ich Antwort gebe, also all solche Begriffe, die in anderen Sprachen vielleicht anders sind. Ne? Und für die Feinheiten würde ich sagen, fragen Linguisten, aber vielleicht für diese grundsätzliche Erkenntnis, dass sozusagen Wirklichkeitsverarbeitung und Wirklichkeitsinterpretation mit Sprache zu tun hat und du eben nur bestimmte Dinge zur Verfügung hast. Klassisches Beispiel, was man ja oft hört, ist, die Griechen hatten 7 Wörter für die Liebe. Die Liebe zu den Tieren, die Liebe zu den Ahnen, die erotische Liebe, die Liebe zu den Freunden, das waren immer verschiedene Wörter. Und wir haben diese Wörter nicht. Also kannst du das auch nicht so differenziert beschreiben. Also taucht es auch nicht so als Gefühl in einer Differenziertheit auf, weil es kein Wort hat. Mhm. Ja, und dann weißt du vielleicht auch hier so Sachen wie gewaltfreie Kommunikation sagen als erstes, lern mal Vokabeln. Lerne emotionale Vokabeln. Das heißt, wenn du reflektiver sein willst gegenüber dir selbst, musst du einen Wortschatz aufbauen, um dich selbst wissen zu lassen, was du eigentlich fühlst. Ja, sonst hast du nur tremendous, great, bad. Und dann kannst du das wahrnehmen und das zum Ausdruck bringen. Und das ist ein interessantes Phänomen, dass sozusagen die Haltung das Wasser ist, in dem deine Gedanken schwimmen mit der Sprache. Ja, und bestimmte Dinge können da stattfinden, andere wiederum nicht.
Ja, ich erinnere mich auch gerade an eine Buchstelle, wo du beschrieben hast, wie viele Wörter jedes Jahr im Duden neu erscheinen und wie viele auch wieder rausfallen. Und ich glaube, du hast ein paar zitiert, die irgendwie 2020 oder 2019 neu dazugekommen waren, wo mir dann auch auffiel, ja, die hatte ich davor irgendwie nie wirklich gehört oder die wurden zumindest kollektiv praktisch nicht verwendet, die habe ich in keiner Zeitung gelesen. Das waren offensichtlich Wörter, die zu dem Zeitpunkt keine Bedeutung hatten.
Ich habe beim Duden ja angerufen, ne, und sagte, gib mir doch mal eine Liste, welche so rein und welche rauskommen. Machen sie aber nicht. Ne. Die machen so einen Pressebericht, da schreiben so ein paar rein. Und weil ich mich interessiert hat, wie das mit den Haltungen zusammenhängt. Ja, und viele Wörter, die rausfallen, sind zum Beispiel Berufe, die es nicht mehr gibt. Aber auch Anreden, so irgendwelche Adelstitel oder was weiß ich, so gesellschaftliche Geschichten, die es nicht mehr gibt. Die keiner mehr benutzt, weil wir nicht mehr im Feudalsystem leben, weil wir bestimmte Bezeichnungen nicht mehr brauchen. Ne? Und das wäre hochinteressant, mal zu sehen, ob du auch so eine Haltungsverschiebung hast, sozusagen. Die Begriffe hochwohlgeboren, ja okay, die gibt's vielleicht noch, ne, aber so in der Richtung waren viele, fallen weg. Und andere, die zum Beispiel mit ökologischem Bewusstsein zu tun haben oder mit Wahrnehmung von globalen Dingen, die früher nicht so im Fokus standen, kommen dazu. Also wie du an der Sprache sehen kannst, wie sich sozusagen der Aufmerksamkeitsschwerpunkt verschiebt und auch die soziale Konstruktion unserer Gesellschaft verschiebt und dadurch Dinge jetzt reinkommen, gendern, ja, brauchte man vor 30 Jahren nicht, gab es nicht als Wort, ne? Wie eben andere Phänomene dazukommen, weil wir Dinge neu wahrnehmen und dann auch ein Wort dafür brauchen. Aber leider haben sie diese Liste nicht rausgerückt, ne? Muss vielleicht mal ein Doktorand sich da dran machen und dann machen sie es vielleicht.
Ja, das wäre ja mal super spannend, oder? So über die letzten 30 Jahre mal so jedes Jahr zu wissen, was kam raus, was kam rein und diese Entwicklung nachzuverfolgen.
Ich glaube, es sind 1000 Wörter im Jahr, die dazukommen, ne? Und die Hälfte, die wegfallen.
So viele?
So, ja, ja. Jeden Tag 3.
Ja, Wahnsinn. Ich würde gerne mal mit dir so in das große Thema vertikale Entwicklung einsteigen, das uns ja durch das ganze Buch hindurch begleitet. Und du beschreibst zwei Arten von Entwicklung zunächst einmal, also die horizontale und die vertikale Entwicklung. Und ja, dabei ist die horizontale das Bekannte für die meisten, würde ich sagen, also der Erwerb neuer Fähigkeiten, neuer Fertigkeiten, Methodenkenntnisse durch Schulungs- und Trainings. Also es handelt sich um die übliche Art der Wissensvermittlung. Und für Transformationsvorhaben ist jetzt die Einbeziehung der vertikalen Entwicklung besonders relevant. Was verstehst du unter vertikaler Entwicklung?
Ja, vertikale Entwicklung, ich habe lange überlegt, übernehme ich den Begriff, den habe ich ja nicht erfunden, sondern der kommt eben auch aus dem angelsächsischen Raum und eben aus den Forschungen, zu denen auch die Ich-Entwicklung gehört, die eben reife Entwicklungen beschreiben. Genau, habe ich überlegt, oh, nimmst du nicht, weil hat so was Hierarchisches, bist wieder besser, schlechter, höher, tiefer. Man spricht ja eher von früher und später. Und irgendwann habe ich gesagt, ja okay, es ist einfach ein Begriff in der Forschung, die eben diesen Unterschied beschreibt zwischen mehr von demselben Lernen und eine andere Sinngebung lernen. Ja, dass das zwei Qualitäten sind. Und ich sage ja ganz gerne, Corona war so eine kollektive Fortbildungsmaßnahme in vertikaler Entwicklung. Mal bezogen auf den Umstand, nehmen wir mal mobiles Arbeiten, wo wenn man vor ein paar Jahren gefragt hätte, na, wie wäre das, wenn alle zu Hause arbeiten würden, hätten die meisten gesagt, nee, kannst du vergessen. Ja, das macht keinen Sinn. In unserer Sinngebung damals war Kontrolle, Anweisung ganz zentraler, wichtiger Punkt, den wir nicht ignorieren konnten und nicht vorstellen konnten, dass der ignorierbar ist. Sondern nein, Arbeit muss so organisiert sein. Es gab sicherlich Ausnahmen, aber generell war das schon so ein starker sinngebender Fokus. Und dann hat ja eine ganze Gesellschaft gelernt, ach guck mal, Arbeit ist in vielen Bereichen, auch nicht in allen, aber in vielen Bereichen anders organisierbar, wenn wir das Zaubermittel Vertrauen einsetzen. Ja, dann geht ja ganz viel. Dann können wir Freiheiten haben, von denen wir gar nicht wussten, dass wir die haben können. Ja, und das ist ja so eine vertikale Entwicklung. Ich meine, du bist früher schön in die Agentur immer gekommen, ne? Und jetzt lebst du 150 Kilometer von hier entfernt und wir arbeiten immer noch toll zusammen und alles ist kein Problem. Haben wir damals noch nicht so denken können, na, in vielen Bereichen. Und das ist jetzt so ein Beispiel, wo du merkst, dass Dinge, die vorher noch nicht gesehen wurden oder undenkbar waren, plötzlich umdenkbar sind und neu gedacht werden können. Ja, und das ist vertikale Entwicklung, also Veränderung von Sinngebung. Das Konstrukt wird ein anderes, die Art der Logik wird eine andere im Vergleich zu horizontalen Lernen, die Inhalte werden mehr. Und so ist mal diese sprachliche Unterscheidung von Entwicklung getroffen worden. Also keiner ist so richtig glücklich mit dem Wort vertikale Entwicklung, aber jetzt steht es da rum. Was Besseres ist mir noch nicht eingefallen, ne? Vielleicht nennt man es irgendwann anders. Und das ist generell ja ein Problem von Entwicklungsmodellen, dass sie gerne hierarchisch oder karrieristisch begriffen werden. Ja, und so ein bisschen auch immer der sensible Punkt.
Ist vielleicht ein bisschen menschlich.
Ja.
Jetzt war ja Corona nichts, was die meisten sich ausgesucht hätten, wenn sie die Wahl gehabt hätten. Und trotzdem war es, dem würde ich zustimmen, auf ganz vielen Ebenen ein ganz, ganz wertvoller auch und wichtiger Entwicklungstreiber. Was könntest du noch benennen, was vertikale Entwicklung befördert?
Ich sage ja immer, versucht immer diese, oder diese Modelle sind Modelle und die werden dann wirklich, wenn du sie anreicherst, mit eigenen Erkenntnissen, aus eigenen Erlebnissen. Viele haben zum Beispiel diese vertikale Entwicklung im Verhältnis zu ihren Eltern. Früher dachte ich, sie wären Götter, dann habe ich mit ihnen gestritten und dachte, ich habe Recht, die haben Unrecht. Ja. Dann habe ich sie wieder anders geframed, dann habe ich gesehen, ach, die sind ja ganz unterstützend. Dann habe ich gesehen, oh, ich habe ja ganz viel von denen in mir. Ja. Ich bin ja geprägt und irgendwie leben die ja noch in mir. Und dann siehst du, diese verschiedenen Phasen im Umgang mit den Eltern zeigen oft solche Entwicklungssprünge und die Übergänge sind oft krisenhaft. Ja, anderes Beispiel, wo viele Anschlussfähigkeit so finden, ist Beziehung. Ja, früher, oh, da habe ich noch so eine Beziehung führen lassen. Ja, dann habe ich gemerkt, das hat mir nicht gut getan. Habe trotzdem noch 5 Jahre weitergemacht. Und dann habe ich gemerkt, jetzt ist genug und jetzt führe ich ganz andere Art von Beziehungen, ja, die für mich sinngebender sind, schöner sind, angenehmer und so weiter. Ja, und da können dann auch viele andocken, dass sie so merken, ich war dann anders und bin dann anders umgegangen, ja, mit gewissen Reizbarkeiten und auch das ist oft krisenhaft und danach hast du aber eine andere Reife, eine andere Haltung, zum Beispiel Beziehungen gegenüber. Ein drittes Beispiel, wo Menschen viele Referenzerlebnisse haben, ist Arbeitgeber. Mhm. Wo man sagt, früher war ich mal beim Arbeitgeber, da durfte man nichts selber machen. Ja, da wurde alles vom Chef entschieden. Irgendwie solche Erzählungen sind das dann. Mhm. Dann war mir das irgendwann genug, da konnte ich mich nicht entfalten und bin dann woanders hingegangen. Hier fühle ich mich viel wohler. Hier ist meine Meinung gefragt, hier darf ich mitentscheiden, hier arbeiten wir stärkenorientiert. Und dann merkst du so, ach guck mal, ja, dieses Phänomen, ich arbeite mit anderen zusammen, wird heute von mir in einer ganz anderen Logik gesehen. Ja, und das sind auch so klassische Beispiele, wo wir Haltungserweiterungen in uns so erkennen können.
Ja, ich glaube, du hast das auch an einer Stelle so ein bisschen zusammengefasst unter dem Titel nicht nur lernen, sondern reifen.
Ja.
Das hast du jetzt für mich auch nochmal ganz schön beschrieben, was so ein Unterschied wäre zwischen lernen und reifen. Reifen wirklich in mir eine andere Sinngebung, eine andere Deutung zu entwickeln und dann aber auch mein Leben anders zu gestalten. Du schreibst an einer Stelle auch über Meme, über Bewusstseinsinhalte oder Gedanken, die durch Kommunikation weitergegeben werden und soziokulturell sozusagen genauso wie Gene weiter vererbt werden. Und hast da eben auch so ein sehr anschauliches Beispiel gebracht mit dem Weihnachtsmann. Also selbst wenn wir den Weihnachtsmann als Fiktion erkennen, irgendwann geben wir diese Fiktion an die nächste Generation weiter, jedenfalls einige. Und ja, dass unser Umgang mit der ökologischen Krise ein Beispiel für eine solche kollektive Fiktion ist, nämlich unsere prägende Fiktion momentan noch ist, Wachstum ist Wohlstand. Und dass das eben immer noch stärker ist als der Realitätsbezug. Selbst wenn ich aus dem Fenster gucke oder in die Zeitung, in Frankreich hat es seit 30 Tagen nicht geregnet, wir kommen da noch nicht so richtig raus. Wie können wir uns über die an uns vererbten Meme noch bewusster werden?
Ja, das ist ja ganz spannend, dass das früher keinem so richtig aufgefallen ist, ja, dass wir eben in gewissen Konstruktionen unsere Wirklichkeit deuten und das, naja, weiß ich nicht, vielleicht 150 Jahre alt ist, ja, sich zu überlegen, ja, wie konstruieren wir eigentlich Wirklichkeit? Und das fand ich immer ganz lustig, wenn du Hegel liest oder so, diese Biografie von Hegel. Ja. Mhm. Tolles Buch, weil er selber ist ja schwer zu lesen, wo du merkst, der hat ja studiert und damals konnte man nur Theologie studieren. Ja, also musste der alle seine Gedanken über wie der Geist funktioniert, ja, wie diese dialektische Natur unseres Geistes ist, der immer in Polaritäten denkt, immer in Verbindung setzen zum Christentum. Weil aus dieser Nummer nicht rauskam, das mitdenken zu müssen. Weil eine Welt, wo du sagst, naja, okay, das muss ich mal nicht mitdenken, gab es für ihn nicht. Ja? Das heißt, Meme ist ja so ein Begriff, der von dem Begriff Gene abgeleitet worden ist, dass man sagt, bestimmte Gedanken, so wie sich Gene über Biologie vervielfältigen und manche Gene dann tausende Jahre alt sind, ja, weil sie von Körper zu Körper zu Körper gehüpft sind, ja, und wir deswegen Ohren, Augen haben und irgendwie so aussehen wie halt Menschenaffen auch vor 2 Millionen Jahren, so in Ansätzen. Ne? Und so ist das mit den Gedanken auch. Die hüpfen halt von Gehirn zu Gehirn zu Gehirn, werden immer so ein bisschen mutiert, ja, und gehen dann weiter und irgendwann hat eine Kultur sich darauf geeinigt. Nehmen wir mal, früher hat man sich geeinigt, Gott hat den Menschen gemacht. Da hat er sich Ton genommen, Lehm genommen, hat den gebastelt, fertig war der Mensch und so ist die Weltgeschichte. Ja, und dann hat man das halt 3000 Jahre sich gegenseitig erzählt. Ja, und all die Geschichten, die dazu kommen, dass dann ein jüngstes Gericht ist. Ja, ich weiß nicht, über Jahrhunderte haben die immer dieses gleiche Motiv gemalt. Am Ende, ja, kommt die große Abrechnung, dann wird Kasse gemacht und dann kommst du in die Hölle, in den Himmel oder musst da irgendwie noch so ein bisschen im Fegefeuer bleiben. Ja, und das waren dann Meme, Gedanken, die reproduziert wurden. Teilweise wurde das, was nebenher gedacht wurde, sogar noch systematisch ausgerottet. Ja, du durftest nicht anders denken, sondern nur diese Meme durften gedacht werden. Und insofern ist es ja eine gewisse Illusion, die Gedanken sind frei, ja, weil du schon in einem Korsett bist von möglichen Erzählungen. Und darüber gibt es ja auch herrliche Podcasts. Ich habe neulich gehört, The History of the Future. Also wie hat man sich früher eigentlich die Zukunft erzählt, was denn dann kommt? Mhm. Dass das auch gewissen Mustern folgt, so wie wir ja heute so ein bisschen diese deterministische Welt haben, vom Urknall lief so eine Art Mechanik ab, die dann irgendwie Leben produziert hat. Und wenn wir es so mechanistisch weiterdenken, dann kommt dann irgendwann die Apokalypse und Ausrottung des Menschen und so weiter. Oder ich hatte es neulich auch in so einem Beitrag, wo jemand sagte, wir sind nur Gast auf Erden. Dachte ich, ja, interessantes Meme. Mhm. Wo kommt denn das her? Ne? Wo ist denn dann unser Zuhause? Ne? Also diese Idee, da gibt es irgendwo im Kosmos noch ein Zuhause, aus dem wir angereist sind und zu dem wir zurückkehren. Also letztendlich auch so ein bisschen so eine Paradiesvorstellung, die da mitschwingt und die unsere Gedanken, unsere Meme einfärbt. Und dann zu sehen, nee, ist doch Quatsch, wir sind gar nicht Gast auf der Erde. Wie sagte Alan Watts mal ganz schön, ein Apfel apfelt, eine Erde menschelt. Das heißt, wir sind sozusagen die Früchte, die aus der Erde selbst kommen. Also wir kommen nirgendwo her, wir kommen aus der Erde. Und dann merkst du, ach, das ist ja ein anderes Bild, ein anderes Meme, das wieder andere Gedanken erzeugt und auch vielleicht andere soziale Konstrukte ermöglicht, als du bist ja Gast und letztendlich, naja, dann geht uns ja nicht so richtig was an. Ich bin ja nur Gast hier. Ich komme ja mal nur so kurz vorbei und jetzt habe ich hier ein bisschen Unordnung gemacht. Aber Das gehört mir ja nicht, ich bin ja nur Gast, ne? Muss ich mir anders kümmern. Mhm. Und dann merkst du, wie eben diese Meme uns unbewusst und unsere Lösungsstrategien oder Zukunftsstrategien auch beeinflussen, ja, und wir aber normalerweise blind darüber sind. Aber du bist ja auch junge Mutter und kennst vielleicht auch dieses Phänomen. Vielleicht kommt das auch noch später, wenn du mit deinem Kind mehr sprichst und du hörst die Sätze sagen, wo du weißt, oh my God, den hat wahrscheinlich meine Oma auch schon gesagt. Und meine Uroma schon und meine Ururoma schon und Uroma. Ich spreche jetzt einen Satz aus, der zum ersten Mal vor 500 Jahren gesagt worden ist und ich gebe den kulturell weiter. Und mein Kind und meine Kindeskinder werden den vielleicht noch in 200 Jahren sagen.
Ja, absolut. Also die Momente, die habe ich jetzt schon öfter und merke, dass es nicht leicht ist, da eine Veränderung zu schaffen, überhaupt erstmal ein Bewusstsein an der Stelle zu schaffen. Also ich merke, dass da gerade Mutter geworden zu sein auch eine unglaubliche Entwicklungschance ist, da nochmal ganz vieles zu reflektieren und klar zu kriegen, weil ich natürlich den Anspruch habe, was möchte ich denn da weitergeben? Möchte ich das weitergeben? Und ich hatte gerade auch noch den Gedanken, als du über die Menschen sprachst, als etwas, was aus der Erde kommt, und wie das vielleicht auch unser Sein hier beeinflusst, eben dieses Meme, ja, Menschen, die an Wiedergeburt glauben. Wie komplett anders, also ich habe da auch schon Podcasts gehört, wo mir dann klar geworden ist, da sind ein paar dabei, die sind so unglaublich bedacht auf ihr Verhalten, auf das, was sie tun, weil es eine unendliche Geschichte ist, in der sie sich befinden. Ja, das war so ein sehr wacher Moment, wo ich dachte, wow, die Geschichte, die wir uns darüber erzählen, warum wir hier sind, wer wir sind, wird ja auch gerade viel darüber gesprochen, so wie das auch unsere Selbstwahrnehmung beeinflusst, dass oft gesagt wird, oh, wir Menschen, wir sind so schädlich. Lasst uns mal ein bisschen weniger schädlich sein, lasst uns mal ein bisschen weniger schlecht sein, aber eigentlich würde es der Erde viel besser gehen, wenn wir weg wären. Und da gibt es gerade ganz viele, die sagen, ey, das ist, glaube ich, die völlig falsche Perspektive. Ich habe letztens jemanden sagen können, der Mensch ist ein wandelnder Pluspunkt. Also wir sind eigentlich hier, um etwas Wunderbares beizutragen und wir können das auch. Wir müssen es an vielen Stellen noch lernen, vielleicht auch uns auf manches zurückbesinnen, aber uns als etwas zu betrachten, was am besten schnellstmöglich wieder verschwindet, ist bestimmt nicht die richtige Perspektive.
In dem Sinne ist ja auch das Modell der Haltung oder Entwicklungspsychologie ein hoffnungsvolles Modell. Zumindest zeigt es, ja, da sind Räume möglich, der Bewusstwerdung von Gedanken und Gefühlen, ja, die dann zu größeren Handlungsspielräumen führen können. Und dass wir eben erkennen, wie eben Sprache uns einmal ja selbstbewusst werden lässt, im Gegensatz zu den Tieren, oder reflektiv bewusst werden lässt, und gleichzeitig auch eine Hypnose erzeugt. Mhm. Ja, eine hypnotische Vorstellung, die nichts, also einen ganz eigenen Raum auch konstruieren, der mit den wirklichen Wahrnehmungen nichts zu tun hat. Mhm. Der uns auch wieder entfremdet von unserer Gegenwärtigkeit. Und diese Bewegung sozusagen durch Sprache von der Gegenwärtigkeit entfernt zu werden, ja, und in irgendwelchen Fiktionen zu leben, um dann die Sprache wieder zu dekonstruieren und wieder in die Gegenwärtigkeit zu kommen, das beschreibt so ein bisschen auch die Ich-Entwicklung. Mhm.
Ja, du hast jetzt auch gerade schon ja auch nochmal das Modell angestoßen und man kann ja sagen, so das Modell der Haltung ist ja das Herzstück und die Grundlage deiner beiden Bücher und es beschreibt die Ich-Entwicklung, die sich kulturübergreifend eben bei jedem Menschen in einer bestimmten Reihenfolge vollzieht oder entwickelt und du hast an der Stelle auch geschrieben, dass die Haltung eine Reise durch diese Möglichkeitsräume darstellt, in denen wir uns und unsere Mitwelt jeweils anders erfahren. Was geschieht denn auf dieser Reise? Und wie kann ich mich noch etwas mehr selbst reflektieren, um das Modell an meiner eigenen Biografie nachzuvollziehen?
Also das ist ja so eine Sache, wie ich schon sagte, mit den Modellen. Ja, manche sehen das ja so als Handlungsauftrag. Ja, jetzt müssen wir alle so sein, jetzt haben wir ja eine Karte. Ne? Oder du sagst, nee, das ist erstmal nur eine Karte. Ne? Die hilft dir zu navigieren. Und man sagt, allein eine Karte zu haben, wo du mal spiegeln kannst, wie ist denn eigentlich so meine Logik, meine Sinngebung, ja, wie denke ich denn über mich, meine Zukunft oder mein Sein nach, und zu sehen, an welchen Stellen unterscheidet sich das denn. Und da, glaube ich, ist so die eigentliche Kraft drin, die besteht ja gar nicht so da drin, so nach dem Motto, ach, dann will ich jetzt entwickelter sein, sondern du hast es vorhin so ein bisschen auch schon gesagt, Entwicklung besteht hauptsächlich darin, mit Dingen aufzuhören. Weil du erkennst, ach, das ist ja eher eine frühere Logik. Vielleicht brauche ich das nicht mehr. Vielleicht muss ich nicht mehr so dualistisch sein. Vielleicht muss ich nicht mehr immer recht haben. Vielleicht muss ich nicht mehr nur auf mich und meine Vorurteile schauen. Was auch immer so bei dir gerade oder bei dem Individuum gerade ist. Ne? Und es ist nur ein Angebot, es ist ja keine Verpflichtung zu irgendwas. Und wenn wir uns so anschauen, und das ist so meine Erfahrung, dann entwickeln wir uns in unterschiedlichen Rollen unterschiedlich. Das heißt, wir haben so rollengebundene Teilpersönlichkeiten und sagen dann vielleicht, ach ja, privat bin ich super differenziert, habe ich eine ganz tolle Diskussionskultur mit meinem Partner oder Partnerin, aber wenn ich mit Kollegen in Arbeitskontext bin, dann zeige ich das nicht so, weil, ah, ist ja peinlich, dann denken die, oh, ich bin Weichei oder irgendwas, ne? So, dann bin ich dann eher in der Härterrolle, weil da muss man sich auch durchsetzen und so weiter. Und irgendwann merkst du, da guck mal, da fehlt mir Integrität. Und es kommt zu so einer inneren Spannung, so sich so in seiner Unterschiedlichkeit wahrzunehmen. Und das, glaube ich, ist oft so ein Punkt, wo du sagst, nee, ich möchte integrer sein. Ich möchte mich auf der Arbeit nicht reduzieren müssen und Logiken folgen, die ich an sich für meine Kinder überhaupt gar nicht so sehe und das auch nicht weitergeben möchte. Und mit meinen Freunden auch nicht, aber die ich in den Kontexten noch so lebe. Und irgendwann sage ich, hey, muss das so sein oder können wir nicht hier auch andere Dinge reinnehmen, offener miteinander reden, mehr Augenhöhe haben und, und. Und das sind ja Entwicklungen, die wir gerade beobachten, dass die Arbeitswelt sich verändert, weil wir in anderen Kontexten schon andere sind. Hm. Ja, und das, glaube ich, ist so dann für den Einzelnen oft so eine Inspiration, meine Reife aus anderen Kontexten auf andere Kontexte zu übertragen.
Ich würde gerne zum Abschluss noch auf den Punkt der vier Ebenen der Erweiterung zu sprechen kommen. Du hast zum Abschluss des ersten Kapitels vier Ebenen der Entwicklung beschrieben und dass das Wissen um diese Ebenen uns auf dem Weg zur Erweiterung der inneren Haltung hilfreich sein kann. Was genau sind diese vier Ebenen?
Ja, die vier Ebenen der Erweiterung, die ergeben sich so ein bisschen daraus, dass Entwicklung eben von einem selbst bestimmt wird. Also möchte ich mich eigentlich entwickeln? Das ist die Selbsterkenntnis. Und man nennt es auch das Intrapersonelle, also das, was in mir passiert. Und da fand ich immer diese Formulierung ganz gut, für sich selbst sichtbarer werden oder mich selbst mehr über mich wissen zu lassen. Mhm. Ja, also, und jede Art von Entwicklung fängt mit der Selbstentwicklung an und ist dementsprechend freiwillig. Und so gehen wir es auch meistens an. Man kann ja sagen, ja, die Menschen verändern sich, wenn wir die Kontexte verändern. Auch das stimmt natürlich. Aber es gibt diese vier Ebenen, also das Ich, ja, das Wir. Und da hat man eben auch festgestellt, dass wir uns am besten entwickeln oder sagen wir, sehr gut entwickeln, wenn wir interpersonellen Austausch haben, im Gespräch, im Dialog. Da entsteht wieder was. Und das ist gekennzeichnet davon, dass der Raum der Besprechbarkeiten größer wird. Und das ist so ein Phänomen, was ich in jedem Unternehmen feststelle, wenn wir da hinkommen, dass das ziemlich einfach ist, Menschen in Kleingruppen ins Gespräch zu bringen über Themen, über die sie normalerweise nicht so offen reden. Und die alle sagen, wow, hätte ich nicht gedacht. Und diese Befreiung, schon die Hälfte der Miete ist für Entwicklung, weil plötzlich Dinge benannt werden, die so in Spannung sind, wo man denkt, oh, bin ich die Einzige, die das hier fühlt? Kann ich das hier sagen? Ach nee. Und dann redet man und dann kommt immer dieser simple Satz, gut, dass wir drüber geredet haben. Oder allein, dass wir drüber geredet haben, hat die Dinge schon verändert, weil der Raum der Besprechbarkeiten größer wird. Und das ist ziemlich entscheidend, diese Teamorientierung, die Wir-Ebene. Ne? Und dann hast du aber immer noch, jetzt hast du motivierte Menschen, die reden gut miteinander, den Kontext, alle, also in was sind die eingebunden? Ja, welche Machtstrukturen sind da, welche Zumutungsstrukturen sind da und welche Glaubenssätze und Vorannahmen haben wir denn da? Und da kommst du wieder auf eine andere Widersprüchlichkeit. kenne ganz viele, die sagen, Mensch, ihr sollt euch entwickeln, werdet mal alle agiler. Aber wir bleiben hier in Planungsstrukturen, ja, und Agilität ist so, dass ihr da unten schneller werdet, aber hier oben machen wir immer noch Jahrespläne oder 5-Jahrespläne und führen hier mit Excel-Tabellen und so weiter. Also klassisch Widersprüche, die dann auftauchen, wenn wir uns individuell entwickeln oder als Team entwickeln, aber das Umfeld nicht. Und deswegen gilt es eben da die Bedeutungsgebung nochmal zu hinterfragen und zu sagen, haben wir die richtigen Vorannahmen für das, was wir hier eigentlich entwickeln wollen. Ja, und das ist halt ich wie alle, trara, ja, so heißt der Podcast. Und so ist das Buch auch aufgebaut, dass wir eben sagen, okay, welche Impulse können wir für die Selbstentwicklung geben, welche können wir für die Teamentwicklung geben und welche können wir sozusagen für die Organisationsentwicklung geben. Und dann kann man sich daraus ja so ein bisschen bedienen und sagen, okay, wo sind wir gerade, was machen wir schon, wo sind wir anschlussfähig. Allen drei Ebenen hat es wieder gemeinsam, dass wir bei Entwicklung immer mit Paradoxien und Dilemmata konfrontiert sind, weil das ja nie linear ist. Hm. Ja, sondern merkt so, ja, an dieser Stelle so, aber hier, ja, nee, geht nicht. Ne? Und diese Fähigkeit, damit umgehen zu können, ja, um zu wirklicher Transformation zu kommen, bedarf eben der gemeinsam vernetzten Reflexion. Ja, dass wir auf allen Ebenen mit uns selbst nochmal in Reflexion gehen, auf der Teamebene Reflexion mit allen. Und hat eben auch so ein bisschen diese Metaebene zum Hintergrund, in welchen Denkstrukturen denken wir eigentlich Welt. Und wenn wir dann an die große Transformation denken, dann denken wir Welt ja im Moment immer noch in Wachstumslogiken. Hm. Ja, und dann sagen wir ja, okay, mit dem alten Wachstum ist blöde, wissen wir, ja, dann machen wir halt grünes Wachstum ist besser. Ja, und merkst du so, ja, besser für wen, wie lang und was fehlt. Ja, und das fand ich auch nochmal interessant, dass Susanne Kuck-Reuter sagte, wenn sie Reife scored, also einschätzt, dann schaut sie weniger darauf, was da steht, sondern was fehlt. Ja, und wenn wir jetzt mal sozusagen in Rückschau auf die Menschheit schauen, sagen wir mal von 300 Jahren rückwärts, was würde denen wohl auffallen, was hier fehlt? Welcher Gedanke nicht gedacht worden ist oder welche Dinge nicht so beachtet worden sind. Ja, und natürlich fällt uns da eine ganze Menge ein. Ja, und das ist sozusagen die Ebene alles, die da auch noch zugehört. Na, weil du kannst natürlich so das Gefühl haben, ich entwickle mich, wir entwickeln uns, die Organisation geht total voran und tschakka, ne? Und der Umsatz steigert. Aber auf den Gesamtkontext produzieren wir immer noch etwas, wo wir aus 300 Jahren Entfernung vielleicht draufschauen würden und sagen so, naja, knapp daneben, jetzt haben wir ganz schön viel aufräumen müssen hinter euch, ne? Und sind immer noch beschäftigt damit und haben eben noch nichts konstruieren können, was nachhaltig ist. Ne? Mhm. Man sagte auch mal einer in dem Podcast The History of Change, einer von denen, es wäre total denkbar, eine Welt zu konstruieren mit unserem Wissen, die auf Jahrtausende ausgelegt ist. Mhm. Also überhaupt vorstellbar. Ne? Und wir würden so sagen, ja, aber vielleicht nicht machbar. Und dann merkst du so, okay, ne, wie kriegen wir das zusammen, auch eine Machbarkeit zu imaginieren? Und dafür braucht es eben die vier Ebenen, also das Entwicklung in dir selbst zu erleben, Entwicklung im Team zu entwickeln und Entwicklung in der Organisation zu erleben. Und deswegen haben wir ja ganz viele, ich sag mal, Beispiele von Entwicklung in Reflexion zu dem Ich-Entwicklungsmodell in dem Buch gebracht, um zu diesen Gedanken anzuregen.
Ich fand das gerade so spannend beim Zuhören, wieder diese Erkenntnis oder diese Perspektive zu haben, hey, wenn wir uns in etwas hineinversetzen, was in 300 Jahren auf uns jetzt zurückguckt, dass dann dieses Wissen da ist. Ah nee, grünes Wachstum verbraucht auch Ressourcen und ist immer noch Wachstum, egal wie wir es nennen. Und dass wir jetzt schon uns mit dieser Zukunft ein Stück weit verbinden können und eigentlich wissen, das ist es immer noch nicht. Also, dass das schon da ist. Das finde ich immer wieder spannend, dass es etwas in uns gibt, was diese beobachtende Instanz einnehmen kann.
Ja, und das Interessante, ich meine, du bist ja ein leuchtendes Beispiel dafür, für diese neue Art der Sinngebung, dass du irgendwann merkst, macht mich jetzt noch mehr Besitz glücklicher, okay, für einige, die kommen von ganz anderen Ausgangsbasis, aber die wenigsten Menschen leiden daran, okay, im westlichen Blick bei uns in der Kultur und so weiter, dass sie nur einen großen Mangel hätten. Hm. Ja, auch da kann man sagen, nee, du weißt nicht, wie es manchen geht. Ja, gibt sicherlich große Ungerechtigkeiten. Aber ein Mangel besteht oft in guten Beziehungen. Ja, und wie können wir die wachsen lassen? Wie können wir eine Gesellschaft machen, die sagen, wir investieren in gute Beziehungen? Wir investieren in gemeinschaftlich schönen Austausch. Ne? Und das ist unser Investitionsgut, weil wir da mehr Lebensqualität schaffen können, als wenn wir sagen, okay, noch mehr Autos mit 500 PS. Ne? Und damit fahren wir Kudamm rauf und runter, geil. Ne? Weil ich glaube nicht, dass es, oder es braucht keine Verzichtslogik, sondern es braucht ja dann, und du bist ja diesen Weg gegangen, zu sagen, ich habe deutlich mehr Sinn, ja, wenn ich meine Prioritäten verschiebe und auch mehr Lebensqualität, wenn ich Prioritäten verschiebe und andere Angebote wahrnehme, die eben nicht mit steigendem Konsum zu tun haben. Ja, und die Frage ist, kommt man da durch Zwang hin, weil es nicht mehr geht? Ja, oder können wir uns als Gesellschaft durch eine Umorientierung langsam dahin bewegen und mehr Referenzerfahrung in dieser Richtung machen? Ja, und das ist halt eine offene Frage und man weiß es nicht. Und der Weg dahin ist natürlich auch total offen.
Ja, also ich sitze ja jetzt gerade hier und gucke hier auf den Acker und kann zumindest den Beziehungspunkt auch ganz klar zu dir zurückspiegeln. Gute Beziehung, und damit meine ich nicht nur zu mir selbst, was immer noch häufig mit am schwierigsten ist, zu meinem Partner, zu meiner Familie, ist was total Zentrales. Aber ich erlebe hier auch gerade wieder mehr Beziehung zu dem, in was ich eingebettet bin. Also eine viel direktere Beziehung zur Natur. Ich bin viel mehr draußen, ich erlebe viel mehr Natur. Und ja, und diese Rückverbindung, da merke ich, das macht was mit mir, ohne dass ich jetzt schon genau beschreiben könnte, was es ist. Und mir fiel auch gerade wieder diese gerade oftmals zitierte Studie mit über 2000 Teilnehmern, die fast ihr Leben lang begleitet wurden, wo die Frage war, was ist der entscheidende Faktor für ein gesundes, langes Leben? Und es war, oh Wunder, weder Geld noch Status noch Besitz, es waren gute, tragende Beziehungen. Da waren dann Menschen in Großfamilien abgebildet, uralte Schwarz-Weiß-Fotos, die ihr Leben lang tragfähige, gute Beziehungen gelebt haben.
Ja, genau. Ich glaube, aus der Glücksforschung ist auch so. Was macht am unglücklichsten? Vergleichen. Was macht am glücklichsten? Gute Beziehung. Genau, und diese vier Ebenen der Ich-Entwicklung, Team-Entwicklung, Wir-Entwicklung und Organisationsentwicklung, die machen wir eben in den nächsten Kapiteln zum Thema. Und parallel haben wir auch unsere Community gestartet im letzten Jahr, Haltung erweitern, weil wir eben auch gemerkt haben, ja, so ein Buch ist nur so ein Sprungbrett. Ja, die eigentliche Magic ist, wenn wir in Austausch gehen, wenn wir Beispiele finden und wenn wir das multiplizieren. Und dafür wollen wir eben auch Gastgeber sein mit diesem Community. Sind jetzt auch über 500 Leute schon drin und ich hoffe, das Buch wird es auch noch befruchten, dass da noch ein stärkerer Austausch sein kann, wie Entwicklung vielleicht geschehen kann, wer Beispiele hat und wie wir uns dazu auch anregen können.
Ja, auf jeden Fall. Austausch über das, was wir hier gerade erleben, ist das Entscheidende. Das, was wirklich nochmal ganz viel zündet. Martin, dann sehen wir uns ganz bald wieder zu einer Aufnahme über das zweite Kapitel zum Thema Selbstentwicklung. Und dazu noch einmal direkt als Vorgeschmack das Zitat von Viktor Frankl: Wenn wir eine Situation nicht ändern können, müssen wir uns eben selbst ändern. Und wie das so ein bisschen gelingen kann und wie wir das individuell anregen können, darüber geht es dann in der nächsten Folge zum Buch.
Danke, Maike. Ich freue mich auf den Austausch.
Jo, bis dahin. Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.